Hier spricht Warschau. Wir wenden uns an alle freien Nationen dieser Welt. Nein, ist natürlich Quatsch. Hier ist Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel. Der Micha ist heute Morgen auch da. Guten Morgen.
Moinsen.
Und unser Gast ist der Philipp. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Philipp, gute alte Tradition bei Insert Moin. Leute, die das erste Mal dabei sind, haben die Ehre, sich selbst vorstellen zu dürfen.
Jo, dann mache ich das mal. Ich komme von der wunderschönen Seite ingame.de. Bin da freiberuflich neben meinem eigentlichen Beruf unterwegs und bin da im Spielebereich zu finden bei den Spieletests sowie wie bei dem Filmbereich, das heißt Kino, DVD und Blu-ray Reviews.
Und dieses merkwürdige Intro, wenn die Leute sich jetzt gewundert haben, was das mit dem Warschau auf sich hat, ist der Grund, warum wir uns heute zusammengesetzt haben. Wir reden nämlich über Enemy Front und ich kann dann vielleicht auch später nochmal erklären, was es mit diesem Hier spricht Warschau auf sich hat. Das ist nämlich ein Ego-Shooter aus dem Zweiten Weltkrieg und ich find's ganz absurd, dass man vor, ja, wann war das so, Mitte, Ende der Nullerjahre, hat man ja irgendwie wirklich die Schnauze voll gehabt von Ego-Shootern im Zweiten Weltkrieg. Und mittlerweile bin ich jetzt tatsächlich wieder so ein bisschen, dass ich sage, ach ja, warum nicht? Ist mal wieder was Neues, so absurd, wie das jetzt irgendwie klingen mag. Ich muss aber dazugeben, zu Enemy Front, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Erst als es rauskam, habe ich mir gedacht, ach, das könnte ganz interessant werden, weil ich die Prämisse, über die wir sicherlich später auch noch reden werden, ganz interessant fand. Micha, du kennst das Spiel schon seit Jahrzehnten. Habe ich
aus dem seit der letzten Gamescom. Da habe ich es zufällig bei einer Präsentation gesehen. Ich wollte eigentlich eine Präsentation zu Lords of the Fallen sehen, was, glaube ich, auch von CI Games entwickelt wird. Mhm. Und dann haben sie im selben Zug dann auch Enemy Front gezeigt. Und ich war überrascht, von der Präsentation jetzt, weil die da so einen ganz coolen Abschnitt gezeigt haben. Da warst du so auf dem Land unterwegs und konntest viel machen und tun. Und ich dachte, oh, das sieht ja gar nicht schlecht aus. Und deswegen hat sich das irgendwo ganz hinten in meinem Gedächtnis so ein bisschen eingenistet. Als ich dann irgendwann erfahren habe, dass es jetzt rauskommt, habe ich dann auch mal gedacht, so wie du, oh, das wird bestimmt ganz cool. Und habe mich eigentlich ja nicht darauf gefreut, aber ich war interessiert.
Hm. Philipp, wie ging's dir? Seit wann kennst du Enemy Front?
Ich hatte das schon auch schon ein kleines bisschen länger auf dem Schirm, aber auch nur, weil ich das zufällig bei Amazon.de als Vorbestellung gesehen hatte. Und eigentlich war ich auch übersättigt von solchen Zweite Weltkriegsspielen, hab dann aber aufgrund der Screenshots, die da schon zu sehen waren, eigentlich schon ein bisschen Lust auf das Spiel bekommen.
Also auch, weil du jetzt gesagt hast, ach, jetzt eigentlich ist es mal okay, wieder einen Shooter im Zweiten Weltkrieg zu spielen, weil man diese Übersättigung, die man irgendwie verspürt hat vor so gut 10 Jahren, oder ist ja nicht mal 10 Jahre her, die hat sich bei mir auch so ein bisschen wieder gesetzt. Ganz kurz zu dem City Interactive noch, die Sniper Ghost Warrior ist doch auch von denen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ja. Diese Serie. Ja, ich habe die nie gespielt. Micha, kennst du dich da besser aus?
Also ich habe mir irgendwann mal für einen Zehner den zweiten gekauft, für PS3, aber seitdem nicht ausprobiert. Also ich kenne es nur theoretisch, weil ich finde Sniper-Spiele eigentlich ganz cool. Ich habe dieses Sniper Elite total gerne gespielt, 1 und 2, und bin jetzt gerade am dritten dran. Finde das immer ganz reizvoll, so einen Sniper zu zocken. Den jetzt nicht. Aber da ich weiß nur, dass es so gemischte Reaktionen auf den zweiten gab. Der erste war ja mehr so ein Überraschungshit. Den habe ich gar nicht gespielt, aber der kam mir total gut an. Das war so ein Budgettitel für, ich weiß nicht, 20, 30 Euro oder so. Und der war überraschend gut. Und ich glaube, dass CI Games in den zweiten voll viel reingebuttert hat und extra die CryEngine gekauft hat oder lizenziert hat und voll die Megaproduktion gemacht hat für ihre Verhältnisse. Und das Spiel wurde von der Kritik ziemlich zerrissen, glaube ich. Aber ich weiß jetzt nicht, warum hab ich's jetzt persönlich nicht gespielt.
Oh, wurde okay. Das? Ich habe gedacht, schon, ne? So ist ganz. Ich habe das immer so als, ja, das ist ganz ordentlich. Kein Must-Spiel-Titel, also, aber so ganz okay.
Also ja. Ich habe beide Teile. Im ersten habe ich mal reingeguckt, den ersten habe ich relativ schnell wieder ausgemacht. Aber Teil 2 fand ich, auf Teil 2 habe ich mich schon gefreut und das war auch nicht schlecht. Also ich denke, wenn du auf Sniper-Spiele stehst, dann ist der zweite Teil, denke ich mal, schon das Richtige. Also ich fand den echt gut.
Cool, da bin ich mal gespannt. Da muss ich mir demnächst nochmal angucken. Okay.
Jetzt aber nochmal zur Prämisse von Enemy Front. Warum ich auch tatsächlich eher so ein bisschen Lust drauf hatte, war die ja, Story oder beziehungsweise die Prämisse, dass man eben einen Kriegsberichterstatter spielt und eigentlich keinen Soldaten. Und ich finde, das klang so ganz interessant, weil es hieß so, ja, du wirst halt so da reingeworfen in den Zweiten Weltkrieg und wirst so durch die Wirren des Krieges als Berichterstatter taumelst du so durch und kriegst von unterschiedlichen Schauplätzen was mit. Und das fand ich ganz interessant. Und ich habe mir sogar gedacht, ach, guck, vielleicht wird das sogar eben nicht so ein Hurra-Baller-Orgien-Ding, wie man das halt sonst gewöhnt ist von den Battlefields, Call of Duties und was weiß ich was. Sondern vielleicht ist das sogar ein Spiel, was man möglicherweise leise Töne anschlägt. Deswegen hat es mich interessiert. Und ich kann jetzt schon sagen, nee, macht's nicht.
Klingt auf jeden Fall auf ein Blatt Papier ganz gut.
Ja. Aber auch nur da.
Ja.
Ja. Ja.
Micha, fass doch mal die Handlung zusammen. Dann können wir endlich mal auch diese blöde Awkward Warshow-Intro erklären.
Oh. Ja, wo fange ich an? Also du bist dieser Journalist, ne? Amerikanischer Journalist, glaube ich.
Mhm. Ja.
Wie immer. Natürlich ist es ein Amerikaner, ist ja auch ein Ego-Shooter. Und der kommt da hin und will einfach nur Berichterstattung machen. Für ihn ist das alles eine Story und er macht natürlich auch zufällig Berichte und Fotos über Widerstandskämpfer und so. Und das klingt auf dem Papier wirklich noch ganz cool. Der sagt halt am Anfang, ah, ich habe keine Ahnung von diesem ganzen Scheiß und weiß nicht, interessiert mich nicht, will nur Kohle machen und meine Berichte tun. Aber irgendwie affektiert ihn das ja doch und er steht dann an der Schwelle. Er will in die Schweiz flüchten, zusammen mit seinem Fotografen. Und dann wird er Zeuge davon, dass die Deutschen eine Gruppe von Widerstandskämpfern einfach so erschießt, ohne Gerichtsverhandlungen und so, sondern wirklich an die Wand stellt und die alle umballert, ganz grausam. Und das ist für ihn so ein Wendepunkt. Dann entschließt er sich dann, seinen Journalistendasein an den Nagel zu hängen und sich den Widerstandskämpfern anzuschließen. Ja, und dann geht das so durch. Also das ist ganz interessant erzählt eigentlich, weil das du startest wirklich in dieser Situation, dass der in Warschau sitzt und Warschau wird gerade völlig zerbombt von der von den Deutschen und er sitzt dann da an einem Mikrofon und es gibt da anscheinend einen Radiosender, einen auf irgendeinem Kanal, den man dann halt wahrscheinlich nicht legal empfangen kann. Und dort sagt er dann halt genau das, was du jetzt im Intro auch gesagt hast, so hier spricht Warschau und Warschau ist im Begriff völlig zerstört zu werden, aber wir werden kämpfen und so weiter und so fort. Also es ist eine riesige pathetische Rede, die da vom Zaun schwingt und ich musste schon lachen, als ich den Typen da sitzen habe sehen. Der sieht halt wirklich so aus mit so einer Lederjacke und diesen typischen beige-braunen Klamotten. So wie man sich halt einen Widerstandskämpfer vorstellt, wirklich aus einem Kinofilm. Und
du meinst wahrscheinlich diesen Defiance mit Daniel Craig und so.
Ja, genau, sowas. Also wirklich ganz typisch. Ich weiß auch gar nicht, es muss irgendwie so ein Klischee sein, aber die sehen halt wirklich alle wie aus einem Bilderbuch für Widerstandskämpfer aus. Die haben wirklich alle diese Basketmütze auf.
Im Widerstandskämpfer-Katalog bestellt, die Klamotten.
Ja, aber echt, also wirklich, ich weiß auch nicht. Also total in die Klischeekiste gegriffen. Ich weiß natürlich nicht, ob das so war. Also müssen wir vielleicht mal auf Fotos recherchieren, aber es ist schon. Also das macht es auch wirklich kaputt, diese Klischees, weil der Typ, also du bist Reporter, aber aus irgendeinem Grund kann der schießen wie ein Weltmeister, wunderbar mit Scharfschützengewehren umgehen, der schafft es halt, kann es halt wirklich mit ganzen Bataillonen aufnehmen. Er ist auch ein ganz krasser Typ mit dem Raketenwerfer und schafft irgendwie alles. Mhm. Und für den Rest der Welt interessiert das nicht so richtig. Die genau. Sagen nur so, wow, sie können ja mit dem Scharfschützengewehr umgehen. Oh, das ist eine spannende Geschichte, das habe ich in Spanien gelernt. Und dann springst du halt zurück in dieser Handlung, dann bist du mal irgendwie in anderen Ländern und so. Und das ist eigentlich ganz cool, weil so hast du diese Parallelhandlung, einmal das, was in Warschau geschieht und das, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber das ist alles so unglaubwürdig, so doof, so typisch Videospiel-Kacke, das total zerfällt. Also es hat wirklich nicht diesen, also es klingt anspruchsvoll, aber es hat längst nicht den Anspruch von, sagen wir mal, Spec Ops oder so, wo auch wirklich was über den Krieg erzählt wird, sondern es ist einfach nur ein krasser Kriegsheld und der macht Sachen, die kein Mensch tun kann.
Ich wollte diesen Warschauer Aufstand vielleicht nochmal kurz irgendwie einordnen, weil ich hab das Gefühl, wenn man in Deutschland vom Warschauer Aufstand redet, dann hat man automatisch diesen Ghetto-Aufstand irgendwie assoziiert man damit, also wo die Juden sich gegen die Wehrmacht aufgelehnt haben. Und das ist aber, wenn in Warschau, also wenn die Warschauer, die Polen und sowas von dem Warschau Uprising reden, dann meinen die das der Aufstand der eigenen Heimatarmee, also dieser, ja, die nennen die immer Heimatarmee, im Prinzip waren das halt Partisanen, also von den Deutschen wurden sie Partisanen genannt, ist ja immer so ein bisschen schwierig so. Es war jedenfalls keine offizielle Armee vom polnischen Staat, sondern es war eben ein Aufstand. Und der war 1944 und da haben die eben versucht, also ich war ja auch schon mal in Warschau und war da auch in diesem Museum drin über den Aufstand, quasi von dort das schon mal zurückerobern. Also im Osten 1944, klar, war die Rote Armee, die stand schon kurz vor Warschau so ungefähr. Und dann fing der Aufstand an und dann haben die gesagt, so nach dem Motto, jetzt kämpfen wir oder holen uns unser Polen zurück. Und der wurde dann aber eben blutig von der Wehrmacht nochmal niedergeschlagen. Und auch ein Problem, was wohl lange oder bis heute irgendwie nachwirkt, dass man das den Russen übel hat genommen, dass sie auf der anderen Seite des Flusses in Warschau haben gewartet, während die Wehrmacht diesen Aufstand niedergeschlagen hat, beziehungsweise Warschau komplett plattgebombt hat. Und es hieß halt, oder es hält sich so das Gerücht nach dem Motto, naja, wenn die Russen nur rechtzeitig übergesetzt werden und eben nicht gewartet hätten, dann hätte dieser Aufstand wohl auch geglückt. Aber das haben sie nicht gemacht und haben halt so nach dem Motto gewartet. Ja, wenn die zwei Parteien, also die Deutschen und die polnische Heimatarmee, sich da drüben irgendwie gegenseitig abschlachten, dann kommen wir einfach am Ende, wenn alles zerbombt ist und räumen nur noch die Reste auf. Und das sorgt bis heute zwischen Spannungen zwischen Polen und Warschau. Das nur kurz zur Einordnung. Und da ist aber schon, ich fand das schon ganz cool, weil es auch historisch stellenweise korrekt war. Also zum Beispiel dieses Logo der polnischen Heimatarmee, was so ein P über einem W ist. Das kann man zum Beispiel auch an bestimmten Stellen irgendwie so an die Wand sprayen. Das war so den ihr Erkennungszeichen, wo sie in über bestimmten Tunneleingängen, weil die dann eben oft einfach ihre Kenntnis der Stadt, dass sie eben über wussten, wo sind Tunneleingänge, wo sind Katakomben, wo können wir schnell durch die Stadt navigieren, um möglicherweise Hinterhalte zu legen und sowas. Das haben die mit diesem P über W gekennzeichnet. Und dann war das für andere Partisanenkämpfer auch klar, okay, hier können wir rein oder hier haben sich Kameraden von uns verschanzt. Und das fand ich alles eine ganz coole Einordnung. Und dann hat es mich aber, so wie du sagst, mich ja auch vollkommen enttäuscht, dass der Typ auf einmal vom Kriegsberichterstatter zum Ballermann wird und halt einfach Horden von Wehrmachtsarmee Leuten einfach wegsenst und irgendwie Panzer explodieren lässt. Und das war mir dann irgendwie so, okay, der ist ja irgendwie was, das könnte jetzt auch ein Soldat sein. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass er Kriegsberichterstatter ist. Das ist nur so ein netter Twist, der am Anfang irgendwie reinkommt.
Das ist halt wirklich so dieses Wolfenstein-Ding. Du bist halt irgendwie dieser brachiale Typ, der kann alles. Und es ist der.
Ja, aber Wolfenstein nimmt sich nicht ernst und Enemy Front nimmt sich schon sehr ernst.
Genau, und das ist der Unterschied. Und ich meine, das ist insofern interessant mit Warschau auch, weil der Warschauer Aufstand, das ist auch nicht so oft Bestandteil von Spielen gewesen. Es gab ein Strategiespiel, das hieß Uprising 44. Falls ihr euch noch dran erinnert, das war ein Projekt, ich glaube, das kam letztes Jahr raus oder so, oder vielleicht auch vor 2 Jahren. Und das war da auch so, also es hat genau dieselben Probleme, interessanterweise, weil da wurde es dann auch total pathetisch und auch irgendwann sehr unrealistisch. Und das ist eigentlich schade, weil dass nun mal so ein Schauplatz ist, den könnte man auch interessant darbieten, gerade aus der Perspektive eines Widerstandskämpfers, der sich nicht wie in Enemy Front von einer Call of Duty Situation zur nächsten hangelt. Und das ist halt wirklich ein bisschen schade, gerade auch weil Enemy Front so also gerade in vielen Aspekten so ein schon guter Ansatz hat. Zum Beispiel die Musik hat mich völlig überrascht.
Fand ich auch gut.
Ja, ne? Oder die ist wirklich gut komponiert. Also es sind nicht so viele Musikstücke. Das ist ein Nachteil. Man hört die leider ein bisschen zu oft, aber es sind die Stücke, die da sind, sind wirklich sehr schön komponiert und vor allen Dingen auch schlagen teilweise auch so ruhige Töne an irgendwie so. Und da war ich völlig überrascht. Also alleine schon die Menümusik, wenn man die einfach mal laufen lässt, ist eine richtig schöne Komposition. Ich glaube auch, dass die wirklich vom Orchester irgendwie eingespielt worden ist und klingt auch total gut. Und das macht das Spiel völlig kaputt mit diesen Situationen. Es ist super schade.
Jetzt müssen wir Philipp aber auch mal zu Wort kommen lassen.
Ja, Entschuldigung.
Wie ging es dir denn mit der Handlung? Also wie viel wusstest du darüber? Was hat dir an der Prämisse irgendwie gefallen? Und wie fandest du die dann im Endeffekt umgesetzt?
Also über das Spiel wusste ich, oder über die Handlung wusste ich von Anfang an eigentlich nichts.
Also ich meine jetzt zu dem historischen Rahmen dazu. Also mit diesem Aufstand.
Ach so, und damit also das hatte man früher in der Schule. Also da weiß ich, wusste ich vorher wirklich nicht allzu viel drüber. Deswegen finde ich die Location oder die Level, die gewählt wurden, sowohl in Polen als auch in Frankreich, und ich glaube, da spielt man ja auch ein, zwei Abschnitte auch sogar in Norwegen, Das fand ich war ein guter Ansatz, weil das sind eben Orte gewesen, die jetzt nicht schon 100-mal in Spielen aufgetaucht sind, gerade in Frankreich und in ländlichen Gegenden. Das sah schon sehr schön aus. Mhm. Aber nachher, sobald dieser Robert Hawkins heißt er, glaube ich, sobald er zur Waffe greift, ist das eben 0815-Charakter in einem 0815-Shooter. Mhm.
Und der funktioniert ja nicht mal gut. Also wenn ich jetzt noch wenigstens sagen würde, ja, der funktioniert halt ganz ordentlich, ist halt ein bisschen stumpfsinnig, aber er funktioniert in sich, dann könnte ich das noch irgendwie akzeptieren. Aber das hat mich halt auch geärgert, dass das Spiel auch so wirbt mit, ja, du hast komplett freie Wahl, wie du vorgehst. Das muss man tatsächlich sagen, es ist nicht völlig schlauchig. Du hast schon immer so etwas größere Areale, in denen du tatsächlich auch selber entscheiden kannst, wie du vorgehst. Also es gibt diese Fernglas-Mechanik, dass man eben Gegner spotten kann. So kennt man zum Beispiel von Far Cry 3 oder so. Dann gibt's unten so eine, ja, ich nenne es mal Light-O-Meter, so heißt es bei Splinter Cell, also so eine Sichtbarkeitsanzeige, wenn man schleicht. Das heißt, wirst du gerade von einem Gegner gesehen, die färbt sich dann gelb und dann rot, dann heißt jetzt wirst du entdeckt. Und es sind alle so, die Elemente sind da, um da wirklich auch mal irgendwie was anderes zu probieren und zu sagen, hey, du musst jetzt halt nicht ballern wie so ein Irrer, sondern du kannst auch mal suchen, durchzuschleichen. Das hat aber bei mir nie geklappt. Bei mir hat das Schleichen immer irgendwie so 2-3 Mal habe ich es probiert und dann ist das aber immer relativ schnell in die Hose gegangen und dann habe ich mir gedacht, ach komm, das Ballern ist auch so einfach, das mache ich jetzt dann einfach und schieß mich da durch. Habt ihr mal irgendwie versucht zu schleichen und habt das erfolgreich hinbekommen?
Ja, also die Betonung liegt dabei auch auf Probieren, weil selbst wenn man sich Mühe gibt und ich finde solche Schleichpassagen oder wenn man sich das aussuchen kann, ob man jetzt mit Dauerfeuer da durchgeht oder lieber versucht, die Gegner wirklich leise auszuschalten, sowas finde ich generell super, aber das hat in dem Spiel überhaupt nicht geklappt. Ich glaube, gleich den ersten Gegner, den habe ich noch gekriegt und dann hat man mich, ich weiß auch nicht, wo die Gegner standen, die habe ich nie gesehen. Und das hat eigentlich nicht lange gedauert, bis man da entdeckt wurde.
Die KI ist wirklich sau doof, oder? Mhm. Also ich glaube, das ist so, da hat gar nichts funktioniert. Ich habe mich auch gefragt, weil diese selben Phänomene, diese KI-Schwächen, die habe ich schon bei Crysis auf der Konsole jedenfalls entdeckt irgendwie. Die sehen dich teilweise überhaupt nicht, dann sehen sie dich plötzlich von 1000 Meter entfernt.
Ja, das macht halt gerade, das hat mir das Schleichen kaputt gemacht, dass ich an manchen Stellen habe ich einen Gegner weggemessert, dann hat man diese ewig lange Animation, bis man den irgendwie weggemessert hat. Und in der Zeit entdeckt dich ein Gegner, der nachts im Dunkeln über 100 Meter wegsteht. Und dann löst der Alarm aus und dann geht Geballer los. Und andererseits kannst du teilweise direkt vor einem anderen sitzen und der sieht dich nicht. Und es ist nicht für den Spieler verständlich gemacht, sondern du hast irgendwie teilweise das Gefühl, du wirst halt einfach nach gut Gusto der KI mal entdeckt und mal nicht.
Ja, es ist auch so, dass du manchmal auch in Situationen kommst, dann kommst du um die Ecke und dann stehen drei Soldaten mit dem Rücken zu dir und entdecken dich überhaupt gar nicht. Das ist, obwohl du dich total laut bewegt hast, obwohl du da wirklich rülpsend langgelaufen bist, so laut und ballernd und dich hat keiner entdeckt. Und es ist wirklich auch so das macht halt auch das ganze Level-Design so ein bisschen kaputt, weil ich fand das Level-Design nicht schlecht. Also ich habe gerade so diese Abschnitte in Frankreich, fand ich eigentlich ziemlich cool, weil ich dann immer gucken konnte, ob ich jetzt auf also Bergfahrt gehe, so auf eine erhöhte Position, oder ob ich mich jetzt durch so ein Dorf schleiche oder so. Man hat da schon die Wahl und das ist wirklich sehr nett gemacht. Nur es gibt dann wirklich, die KI ist so blöde. Es gab da echt eine Situation, da habe ich mich vom Startpunkt nicht einen Schritt weg bewegt, sondern habe einfach das Scharfschützengewehr genommen und konnte 9 von 10 Soldaten aus der Distanz, ohne mich einen Meter zu bewegen, erschießen. Das Spiel hat irgendwie mir dann noch so einen Laster dahingestellt, den hätte ich da irgendwie runterrollen lassen können und so. Aber nein, ich konnte es einfach so machen, weil die KI zu blöde war, irgendwas zu tun. Und das macht es leider total kaputt.
Aber wo du gerade das Scharfschützengewehr angesprochen hast, hat dir das Spaß gebracht, das Snipern?
Also da kam es echt drauf an. Also in diesen Frankreich-Abschnitten, wo ich die Gegner sehen konnte, also wo die erkennbar waren für mich, ich habe auf dem 52 Zoller gespielt, auf der PlayStation, da hat es schon ein bisschen... Bitte?
Angeber.
da hat es ein bisschen Spaß gemacht, weil... man kann die Luft anhalten und so ein bisschen rumsnipern. Ist jetzt nicht die große Sniper-Simulation in diesem Spiel, aber es war okay. Aber in Warschau fand ich es grausig. Weil da ist die ganze Farbpalette einfach nur grau, braun, grau, grau. Und die Gegner sind grau, grün, grau, grau. Und wenn die dann irgendwo stehen, dann sehe ich die nicht. Und selbst auf diesen großen Schirmen, deswegen habe ich das betont, habe ich total die Schwierigkeiten, total die Schwierigkeiten gehabt, die zu entdecken irgendwie. Und es gibt dann wirklich diese Situation, wo du dann an einem Platz sitzt, irgendwo in so einem zertrümmerten Gebäude und musst dann von erhöhten Positionen auf der Straße mehrere Soldaten erschießen. Und die kann ich teilweise nicht erkennen. Also das ist unheimlich schwierig gewesen. Und aus irgendeinem Grund ist dieses Fadenkreuz dann irgendwie in diesem ganzen Brei auch noch untergegangen. Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man auf kleinerem Bildschirm spielt. Dann muss das wahrscheinlich ganz grausig sein.
Die Mechanik, dass zum Beispiel Soundgeräusche oder Hintergrundlärm den Schusssound deiner Waffe überdeckt, ist ja da auch eingebaut. Also das heißt, in Warschau ist es zum Beispiel so, wenn du einen Scharfschützenschuss ab, genau in dem Moment abfeuerst, wo gerade irgendwelche Flugzeuge im Tiefflug drüber donnern, dann soll es eigentlich so sein, wenn es klappt, dass du dann eben nicht entdeckt wirst. Also das heißt, du wartest einfach ab, bis diese Flugzeuge drüber donnern und schießt dann in dem Moment. Ja, hat bei mir mal geklappt, mal nicht, habe ich auch irgendwie nie, fand ich nicht nachvollziehbar. Also, oder darauf hast du wahrscheinlich auch angespielt, Philipp, oder?
Ja, also dieses, gerade diese Stellen, da haben 9 von 10 Mal hat das bei mir nicht geklappt. Mhm. Dass man, während oben in der Ecke so ein Symbol dafür ist, dass der Umgebungssound so laut ist und man dann schießt, das hat wirklich so gut wie nie geklappt bei mir. Also das verstehe ich nicht, warum sie dieses Element überhaupt reingebracht haben. Hm.
Wie fandet ihr die Mission im Kriegsgefangenenlager? Weil die, fand ich, war für mich so ein bisschen, okay, das hätte ein richtig gutes Spiel werden können, weil man ist dann alleine in dem Kriegsgefangenenlager hinter feindlichen Linien, muss da einer seiner Kameraden rauspauken und da ist man nachts unterwegs, man versucht dann irgendwie den Suchscheinwerfern aus dem Weg zu gehen, man guckt immer so, okay, wo patrouillieren die Wachen und das war richtig spannend. Also da habe ich mir gedacht, okay, wenn das mechanisch gut funktioniert hätte, also wenn ich da wirklich Wachen lautlos ausschalten kann, wenn ich immer Herr der Lage bin und auch genau überblicken kann, werde ich jetzt gerade gesehen, wo kann ich gefahrlos langschleichen, wo sollte ich mich besser verstecken, wenn das alles funktioniert hätte, hätte das wirklich gut, also ein gutes Spiel sein können, was eben für einen Ego-Shooter auch viel Wahlmöglichkeiten bietet, wie du die Mission löst. Aber selbst da ist das dann so, da habe ich dann auch irgendwann einfach angefangen zu ballern, weil die Mechanik nicht funktioniert hat. Aber grundsätzlich fand ich diese Idee mit dem Kriegsgefangenenlager sehr spannend.
Ja, das war auch bei mir das einzige Level, wo das Schleichen eigentlich zu 90% wirklich geklappt hat. Also das fand ich dafür eigentlich ideal gemacht, das Level. Da hatte ich gar keine Probleme mit.
Okay, ja, aber 90% sind halt nicht 100%. Also wenn es dann halt bei 9 Gegnern klappt, aber beim 10. löst er dann irgendwie Alarm aus und dann endet wieder alles in der Ballerei, dann fühlst du dich halt auch irgendwie verarscht vom Spiel.
Ja.
Wenn du nicht weißt, dass du jetzt irgendwie da bewusst einen Fehler gemacht hast. Wie fandet ihr denn die Grafik? Also ich muss sagen, entweder bin ich jetzt einfach, seit ich die PS4 habe, so verwöhnt oder ich weiß es nicht, woran es lag. Aber dadurch, dass das auf der CryEngine basiert, habe ich mir jetzt da schon was erwartet und fand die jetzt schon sehr enttäuschend. Besonders wenn man, deswegen musste ich am Anfang so ein bisschen schmunzeln, Philipp, als du die Screenshots angesprochen hast, wenn man die dazu sich anschaut, das ist ja meilenweit davon entfernt.
Ja, also ich hatte durch diese Screenshots eben auch eine wirklich hohe Erwartung und habe mich deswegen auch aufs Spiel gefreut, weil ich gedacht habe, okay, jetzt kommt mal wieder zwar ein Spiel aus dem Zweiten Weltkrieg raus, aber wenn das denn in einer heutzutage vernünftigen Grafik geliefert wird, dann wird das schon okay sein. Aber für Call of Duty 2 Niveau ist das in Ordnung.
Vielleicht sollten wir mal einen Experten fragen, wir mit unserem Briefmarkenfernseher können es natürlich gar nicht beurteilen, Micha, oder? aber, wie groß ist der nochmal?
52.
Ah, okay. Ja,
ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Grafik ist scheiße. Also ich finde, das Problem ist, also die Sache mit der CryEngine ist, ich mag die CryEngine eigentlich gern. Ich mag so die, diese, ich weiß nicht, wie man es technisch bezeichnen soll, aber diese ganze Shader-Geschichte und vor allen Dingen, wie sich das anfühlt, so von der Steuerung und von der Figurenbewegung, von der kann man das sagen, Haptik, finde ich die Engine total cool und deswegen habe ich jetzt beim Spielen hatte ich nie irgendwie gedacht, so, oh Gott, die CryEngine total doof. Ich fand, es hat schon Spaß gemacht, sich da in Schussgefecht zu schmeißen. Das Problem ist nur, die haben sich überhaupt keinen Gefallen damit getan, dass alles auf der PS3 oder auf der 360 rauszubringen. Die PS3-Version ist vom rein visuellen Standpunkt, wenn man jetzt wirklich nur die Screenshots betrachtet, jetzt nicht hässlich oder so. Ich finde sogar, dass die Beleuchtung immer noch ziemlich cool aussieht und dass die, wenn das Spiel jetzt stillsteht oder du ruhige Situation hast, dass das von der Optik funktioniert. Das Problem ist nur, diese gute, in Anführungsstrichen, die Grafik, die Vielzahl der Effekte und so wird erkauft mit etlichen Grafikfehlern. Und das, was man bei Crysis 3 schon teilweise bemerkt hat, dass die da so ein bisschen getrickst haben und so ein bisschen das Auge zugekniffen haben und gesagt haben, okay, wir lassen hier mal so ein bisschen was aufploppen, das fällt bestimmt nicht auf. Das ist bei Any Front die ganze Zeit. Du läufst da 2 Meter, plopp, 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 gehen die ganzen LOD-Effekte an, also Level of Detail-Effekte. Das sind Bäume zum Beispiel so, dass die komplette Baumkrone sich dann so verformt, während du läufst. Und irgendwelche Schatten werden hinzugerechnet, weil du näher gekommen bist. Irgendwelche Sachen im Hintergrund knacksen irgendwie auf. Du hast etliche Clipping-Feder da drin. Also Gegner laufen auch gerne mal durch irgendwelche Objekte durch. Auch irgendwelche anderen herumfliegenden Teile, die von der Physik-Engine abgeprallt werden. Die verstreuen sich in der Landschaft. Und es sieht einfach alles teilweise völlig kaputt aus. Und das ist in Warschau ganz besonders dramatisch, weil die ganze Umgebung ja komplett zertrümmert ist. Deswegen ist es ein heilloses Durcheinander von Objekten irgendwie. Und in den offenen Arealen ist es teilweise auch, es ist auch nicht mal konsistent. Also ich kann zum Beispiel an einem Haus die Lattenzäune alle komplett wegballern und bei dem anderen nicht. Weil die Engine sagt, nö, dafür habe ich jetzt nicht die Ressourcen übrig oder so. Und das ist ganz komisch. Und die Framerate ist grausig. Man steht auf einer Brücke.
Was halt bei einem Shooter besonders schlimm ist.
Ja, das ist total scheiße, weil man steht auf einer Brücke und versucht irgendwie dort unten im Tal 2, 3 Leute wegzusnipern. Und es geht nicht, weil das so sehr ruckelt, weil es irgendwie mit 15 Bildern die Sekunde läuft, dass ich einfach nicht vernünftig zielen kann. Und dann fangen die auch noch da unten an rumzulaufen, weil sie mich natürlich entdeckt haben. Und grausig, total schlimm. Also ich glaube, das wäre viel, 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 viel besser. Also ich glaube, auf dem PC ist es generell besser. Also wenn, dann vielleicht die PC-Version spielen, weil ich glaube, kann mir gar nicht vorstellen, dass die so schlecht läuft. Und wenn man einen guten PC hat, dann wird es wahrscheinlich auch gehen. Und die hätten sich mega gefallen getan, das vielleicht gleich auf der PS4 oder auf der Xbox One rauszubringen. Einfach weil, es macht ja gar keinen Sinn, diese Kompromisslösung zu nehmen aus. Sieht irgendwie ganz gut aus, aber spielt sich beschissen. Weil zum Beispiel Call of Duty hat ja längst nicht so aufwendige Grafik, aber läuft dafür auch super flüssig und macht deshalb auch mehr Spaß.
Ja, und ich muss mal deine Aussage noch vielleicht ein bisschen ins rechte Licht drücken. Crysis 3 ist dann halt schon der Porsche grafisch gesehen. Und da sage ich dann, ja, mein Gott, wenn der Porsche halt so ein paar Kratzer im Lack hat, dann will ich da mal nicht so sein. Und Enemy Front ist halt dann grafisch gesehen der VW Polo, wo ich dann sage, okay, aber wenn das nur ein VW Polo ist, dann erwarte ich aber halt auch, dass der dann zumindest flüssig läuft und nicht so so krasse Grafikfehler hat. Also genau. Ich hatte auch ständig dieses, dass ich dann an irgendwelchen Trümmerteilen hängen geblieben bin und nicht mehr wusste, wo geht's weiter im Level, weil ich bin dann irgendwie, okay, kann ich hier drüber springen? Muss ich da drüber springen? Was ist mit diesem Trümmerfeld? Muss ich da entlanglaufen, hochlaufen und bin da ständig hängen geblieben? Ne?
Ja, also das ist einfach extrem schade. Also ich glaube, der Eindruck ist wirklich, dass du, es sieht so unfertig aus. Ich glaube, das ist so das, was mir am besten einfällt. Also ich würde nicht, Scheiße ist vielleicht übertrieben, aber sehr unfertig. Also wie so eine Version, die wirklich noch ein bisschen, wo viele Fehler irgendwie noch drin stecken. So sieht das aus. Also einfach komplett kaputt. Und ich weiß gar nicht, wie man da, ob das jetzt die Schuld dieser Engine ist, ob man die, ob die doch vielleicht doch nicht so gut zu portieren ist, weil bei Crysis hast du ja schon gedacht, so ein paar Grafikfehler sind drin, aber es sieht insgesamt schon ziemlich geil aus. Und war wirklich auch auf Konsolen ein ziemliches Brett. Und auch wenn manchmal die Framerate eingebrochen ist, das hat ja irgendwie vom Gameplay noch funktioniert, weil du ja diesen super Mega-Soldaten gespielt hast, der alles konnte. Und das war dann nicht so schlimm, wenn du mal daneben geschossen ist. Bei Enemy Front ist es halt einfach nur ärgerlich, dass dein perfider, ausgeheckter Superplan den Soldatentrupp dort niederzuschmettern einfach nicht aufgeht, weil nicht nur die KI zu blöde ist, sondern weil du auch einfach nicht zielen kannst, weil deine 15 FPS dir da einen Strich durch die Rechnung machen. Und das ist wirklich, also Technik ist mir wirklich normalerweise überhaupt nicht wichtig, aber bei Enemy Front ist das wirklich so ein, ist da so ein Punkt erreicht, wo selbst ich dann auch sagen muss, schade.
Ja, vielleicht kann die Philipp die Frage beantworten, weil ich meine, du hast ja dann Sniper Ghost Warrior gespielt, gleiches Studio, gleiche Grafik-Engine. Ist das auch, krankt das an solchen technischen Problemen oder haben sie es da einfach besser hinbekommen?
Also ich habe es jedenfalls nicht so schlimm in Erinnerung wie Enemy Front. Kann angehen, Ghost Warrior 2 ist jetzt, glaube ich, knapp ein Jahr her. Wenn ich das jetzt noch mal einlege, dass einem sowas schon auffällt. Aber zumindest gerade, wo wir vorhin das Snipern angesprochen haben, hat bei Ghost Warrior 2 wirklich, wirklich besser geklappt. Normalerweise in solchen Shootern bringt mir Snipern auch zwischendurch Spaß. Und hier fand ich das wirklich nur durchschnittlich. Also das hat mir da keinen großen Spaß gebracht. Zumal die auch diese Killcam von Ghost Warrior 2 übernommen haben, wenn man einen Feind trifft, dass man dann sieht, dass diese Kugel den Feind auch auf den Feind zufliegt und ihn eben trifft. Und ich fand selbst, das war eher schlecht kopiert als gut selber gemacht.
Hast du es auf der PS3 gespielt?
Ja.
Okay. Ja, dann wäre vielleicht mal interessant, wenn einer in den Kommentaren der Hörer schreibt, wenn es auf PC oder Xbox 360, ob es da vielleicht einfach besser ist. Ich hab's, oder keiner von uns hat's gespielt, deswegen können wir es nicht wirklich vergleichen. Aber auf der PS3 kann man zumindest grafisch keinen Fleißstempel fürs Studio aufsprechen, weil ich muss auch sagen, jetzt ist die Konsole halt, ich weiß nicht, wie alt ist die PS3 jetzt? 8, 9 Jahre oder sowas mittlerweile?
8 Jahre, glaube ich.
Da erwarte ich dann halt einfach, wenn am Ende nochmal was rauskommt, dann sage ich, ja gut, die Konsole gibt's jetzt echt lange genug. Und wenn dann eigentlich schon die Konsole so auf dem Abstellgleis steht, weil die PS4 schon im Startloch steht oder eigentlich schon da ist, dann erwarte ich halt zumindest, dass wenn da nochmal was rauskommt, also wenn ich nochmal dazu ermutigt werden soll, die PS3 nochmal anzuschmeißen, dann muss es sich eigentlich auch schon lohnen. Und dann erwarte ich zumindest, dass ein Shooter irgendwie flüssig läuft. Und auch die Zwischensequenzen, ey, da habe ich weiß nicht, wie das heißt, das sind doch so Kompressionen. Effekte heißen die, oder? Also ich kenne es nur von so JPEG-Artefakten, dass man halt sagt, da sind irgendwelche komischen Wolken um die Sachen, wenn du irgendwie kontrastreiche Bilder hast. Und das liegt halt, weil das so arg komprimiert ist. Micha, wie nennt man das im Filmbereich?
Kompressionsartefakte,
ja, liegt das schon richtig. Das sah ja grausam aus. Das hast du in Zwischensequenzen echt gedacht, okay, das ist PS2 auf einmal. Überhaupt nicht lippensynchron, müssen auch gleich mal was zur Synchro sagen. Und also da ist die Grafik noch mal extremer abgefallen, wo ich mir gedacht habe, okay, aber das ist ja nur eine Filmsequenz. Warum ist die denn jetzt so kaputt? Und die können mir doch nicht erzählen, dass sie auf einer Blu-ray nicht genug Platz hatten, um das draufzubringen.
Dabei ist ja eigentlich die Idee für den Ladebildschirm eigentlich ziemlich cool. Also man sieht da so ein eine Schlachtsituation, wo gerade richtig viel passiert, wo zum Beispiel gerade irgendwie eine Tür aufgesprengt wird und die Widerstandskämpfer werden überrascht und so. Und im Hintergrund hast du so eine ganz zarte Klaviermelodie und es ist, du kannst so ein bisschen die Tragik der Situation spüren.
Wie heißt denn diese, du weißt das doch als Filmkenner, Micha, bestimmt, wie diese Technik heißt, dass man so eine, ja, Stillszene hat, Stillleben? Naja, Stillleben ist was anderes, aber halt so wie bei Matrix, dass irgendwie der Moment eingefroren wird und die Kamera sich aber durch eine Szenerie bewegt.
Ja, ich glaube, da gibt's keinen richtigen, also ich kenne den Namen nicht, wenn es einen gibt. Ich glaube, da erfindet jeder Filmemacher für sich selbst was, aber es stimmt. Es ist mit Matrix vergleichbar. Aber Stillleben ist gar keine so schlechte Bezeichnung.
Ja, dafür. Aber Stillleben ist eigentlich aus der Kunst, aus einem Gemälde was, wo keine Menschen drauf sind. Also zum Beispiel ein Blumengefäß, was du malst, oder ein Obstkorb oder so.
Ja, mit Stillleben, ja, weiß ich nicht. Also vielleicht, also es ist eigentlich ein free, also eingefrorener Moment irgendwie so. So eine Art dreidimensionaler Freeze-Frame, wenn man so möchte. Aber ich fand das gar nicht schlecht. Also vor allen Dingen, weil die dann auch so Explosionen mit so einem leichten Hintergrundgeräusch noch so unterlegt haben, dass du das Gefühl hast, du fliegst durch diese Schallwellen noch so durch und so. Das ist von der Idee ganz gut. Und hab dann gedacht an diesen Momenten, wenn sie diese Richtung beibehalten, denn diese Tragik dieser Situation, dieses Gewicht und diese Hauptverantwortung, die Widerstandskämpfer haben. Das wird dann komischerweise in diesen Zwischensequenzen, in diesen Ladebildschirmen viel deutlicher als in diesem restlichen Spiel. Aber das wird auch kaputt gemacht durch diese komischen Kompressionsartefakte und du hast halt, es ruckelt halt auch die ganze Zeit. Also vielleicht auch, weil es ein Bildschirm ist, aber selbst wenn du zu Ende geladen hast und dann auf Start drücken kannst, wenn es weitergeht, hoppt er sich da so daumenkinomäßig entlang und es ist einfach total doof. Und die Synchro, oh Gott. Philipp, sag mal was zur Synchro.
Ui, was soll man zur Synchro sagen? Also ich glaube, das kann man auch nur auf Deutsch spielen, oder?
Ich glaube schon, ich habe meine Konsole eigentlich auf Englisch stehen, deswegen sind Sachen, die auf Englisch sind, dann auch automatisch gleich und das Spiel war bei mir aber auch auf Deutsch. Dann,
ich gucke gerade mal auf der Packung, aber ich
glaube schon. Ja, weil wir haben natürlich wahrscheinlich die deutsche Version ohne Nazi-Symbole und die hat dann auch nur deutschen Ton, denke ich.
Ach so, ja, klar, macht ja Sinn. Ja.
Also da gibt es keine internationalen.
Ich hätte schon ganz gerne in dem Fall auf Englisch gespielt, weil eigentlich ob es die Gegner sind oder ob es der Hauptcharakter selber ist in den Zwischensequenzen, also grausig. Hm. Grausig. Als wenn da, weiß ich nicht, Auszubildende sind, die so ein Spiel lokalisieren möchten oder weiß ich nicht, fand ich ganz schlimm.
Witzig fand ich auch solche Sachen wie, gehen Sie zur Straßenbahn? Dann habe ich so, was für eine Straßenbahn, wo du gerade in Norwegen unterwegs bist. Und dann stellt sich hier raus, ach, er meint die Seilbahn. Aber dann haben sie halt in Englisch Cable Car, was ja auch quasi beides heißen kann. Im Englischen haben sie halt falsch übersetzt. Und das sind dann halt so Klassiker, dass halt irgendwas, ein englisches Wort einfach im Zusammenhang dann aber im Deutschen überhaupt gar keinen Sinn gibt, weil es da halt eben um eine Gondel geht und nicht um eine Straßenbahn. Und lauter solche Sachen sind da drin. Also im Prinzip so die ganze Palette an How-to-not-Game-Design, so ungefähr.
Ja. Das ist, ja.
Schade.
Schade, es ist wirklich schade, weil ich habe gewisse Sympathien für Anime Front tatsächlich, weil ich das Konzept mag. Ich finde dieses, ich finde die Idee nicht schlecht mit diesen, dass die in der Erzählung hin und her gesprungen wird. Und die Musik finde ich wirklich super. Also die würde ich gerne irgendwie vielleicht separat nochmal irgendwie haben und nochmal hören, weil ich war völlig, völlig überrascht, wie gut komponiert die ist. Ich muss unbedingt herausfinden, was für ein Komponist das ist, habe ich jetzt leider vorher nicht nachgeguckt, aber die ist wirklich gut. Und es ist einfach so schade, weil ich mache wirklich, also ich würde auch sogar damit leben können, wenn die Technik besser wäre. Ich glaube, das wäre viel ein besseres Spiel. Also die Technik kompromittiert dieses Spiel komplett.
Ich kann's also da wurden,
ja? Ja, nee, mach du bitte.
Also ich finde, da wurde sehr, sehr, sehr viel Potenzial verschenkt, was den Hauptcharakter angeht. Die Idee an sich war gut. Ich finde die unterschiedlichen Level, Frankreich, Polen, fand ich auch top. Der Soundtrack, der hat einen stellenweise doch schon ein gewisses Feeling gegeben. Aber eben solche Geschichten wie, wenn das Schleichen nie klappt, wenn die Synchronisation nicht so doll ist, und eben die Zwischensequenzen, die haben einen schon arg rausgeschmissen.
Ich kann es auch nicht wirklich empfehlen. Also man muss schon echt extreme Lust haben auf so einen Weltkriegs-2-Shooter. Und selbst dann würde ich sagen, besorgt euch lieber was aus der Grabbelkiste. Also wenn man Lust hat auf einen Weltkriegs-2-Shooter, dann immer noch, schade, dass es ein Geheimtipp ist, aber Brothers in Arms 3 ist für mich bis heute der beste Zweite Weltkriegs-Shooter. Da ist alles super. Gameplay, Story, wie der Krieg dargestellt wird, dass er schon irgendwie ein Unterhaltungsszenario ist, aber halt trotzdem nicht völlig glorifizierend wirkt und so. Und ich bin bis heute sehr, sehr traurig, dass es da keine Fortsetzung gibt. Ist aber, glaube ich, damals gefloppt. Aber gut, das ist ja ein Thema für einen anderen Cast. Wenn wir mal wieder einen Samstagsbrunch haben über Zweite Weltkriegsspiele, Micha, machen wir das mal. Dann reden wir über unsere Lieblings-Zweiten Weltkriegsspiele.
Kann ich auch empfehlen. Welcher Teil eigentlich? Da gibt's doch Hell's Highway und ist das Hell's Highway?
Das ist Hell's Highway, ja. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
Ja, der war doch schon PS3, oder?
Das war Xbox 360, PS3.
Ja, den habe ich auch gespielt. Der war wirklich gut. Also, dicke Empfehlung. Müssen wir wirklich mal ausgraben. Weil, man denkt eben auch, man sieht an solchen Projekten eben auch, dass man dieses Thema, ich meine, wie ätzend ist es eigentlich, dass Kinder die Tode ihrer Großväter nachspielen bei solchen Spielen? Also ich habe immer bei Medal of Honor, habe ich immer gedacht, so Alter, habt ihr jetzt diese ganze D-Day-Szene irgendwie drin und macht daraus so eine riesen Unterhaltungsshow? Und da habe ich mir damals schon gewünscht, als es für die PS2 rauskam, dass man da irgendwie mal unterschiedliche Ansätze macht. Und Brothers in Arms macht das wirklich ziemlich gut. Nicht perfekt, aber auf jeden Fall in wirklich eine richtige Richtung und du bist da auch emotional dabei. Anime Front sah auf dem Papier wirklich so aus und das ärgert mich auch. Also so wie euch. Das ist wirklich extrem ärgerlich. Und vor allen Dingen, ich habe gerade mal hinten auf der Packung geguckt, CI Games kommt ja sogar aus Polen.
Ja, genau. Das ist CI Interactive. City Interactive ist Polen, ja.
Das ist so, ich meine, warum orientieren sie sich dann an diesen amerikanischen Standard, sage ich mal, an diesen anderen Spielen, die das so glorifizieren und daraus eine Riesenparty machen. Das ist doch, die hätten doch, gerade weil sie die Sensibilität für ihre eigene Geschichte sozusagen haben, weil es ja auch in Warschau spielt und weil sie diesen Storypunkt dahinsetzen, da hätte ich doch erwartet, dass sie da ein bisschen feinfühliger mit umgehen, statt diesen Hollywood-Bombast. Das verstehe ich überhaupt nicht.
Ich kann es leider auch nicht nachvollziehen. Also finde ich auch sehr, 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 sehr schade. Also weil sie eben gerade mit dem Warschauer Aufstand und so, hätten sie immer ihre Möglichkeit gehabt, halt ihre eigene Geschichte zu erzählen, wie du richtig sagst, auch wenn das natürlich nicht ihre eigene Geschichte ist, aber halt die polnische Sichtweise ist ja völlig okay, weil sonst ist man es halt einfach gewöhnt, dass man irgendwie die Superamerikaner spielt, die alle befreien und hurra, hurra. Und da wäre halt mal eine Möglichkeit gewesen, es irgendwie anders hinzubekommen und das haben sie halt leider irgendwie, haben sie sich da zwischen die Stühle gesetzt. Das ist ein bisschen schade. Und also wenn man tatsächlich Lust hat, muss man, wir empfehlen schon, greifen schon mal ein bisschen vor, tatsächlich aktuell so einen zweiten Weltkriegsshooter zu spielen, der auch technisch besser funktioniert, dann tatsächlich Sniper Elite 3, was wir demnächst auch noch besprechen würden, was du ja schon angesprochen hast. Genau. Das zeigt einfach, da funktioniert einfach alles besser. Und da funktioniert auch Snipern besser, das Schleichen funktioniert besser. Irgendwie, es geht. Bloß sie haben es da halt leider nicht hinbekommen bei Enemy Front.
Ist zwar die krassere Gewaltglorifizierung von beiden Spielen, ist aber unterm Strich trotzdem das bessere Spiel bisher. Also was ich bisher gesehen habe, da reden wir dann nochmal drüber.
Ja. Gut, Philipp, einen Test kann man auf Ingame nachlesen wahrscheinlich?
Nee, das kann man nicht nachlesen. Von Sniper Elite 3 ja. Aber Enemy Front habe ich mir von meinem eigenen Geld gekauft. 40 € für das Spiel finde ich jetzt, war nicht viel. Aber im Großen und Ganzen bin ich davon doch enttäuscht und hätte mir das Geld eigentlich lieber gespart.
Dem ist, glaube ich, von unserer Seite nichts hinzuzufügen.
Ja. Absolut, ja. Also, ne, wenn ihr nicht anders könnt, wartet einfach. Bis es irgendwann mal einen 10er kostet, das wird passieren. Es ist ja jetzt schon für, ich glaube, für Steam kostet es mittlerweile noch 12 oder so. Und wenn es geht, PC. Also wenn ihr nichts anders könnt, wenn ihr nichts nachts nicht schlafen könnt ohne Weltkriegsshooter, dann wartet wenigstens auf die PC-Version und gebt bloß nicht so viel Geld aus. Aber von uns keine Empfehlung.
Oder lieber Ghost Warrior 2 kaufen.
Oder lieber Ghost Warrior, stimmt.
Nee, Brothers in Arms kaufen. Das gibt es wahrscheinlich mittlerweile sogar unter dem 10er und das lohnt sich auf jeden Fall besser. Mehr. Lohnt sich mehr. Besser.
Lohnt sich besser.
Ja. Alles bleibt besser. Ja. Gut, super. Dann Philipp, vielen Dank für deine Eindrücke und
danke auch.
Dann bist du jederzeit gerne wieder eingeladen. Vielleicht haben wir das nächste Mal Glück und können mal über ein Spiel reden, was uns dann allen mehr Spaß gemacht hat. dann müssen wir nicht so schimpfen wie heute. Und vielen Dank und Micha, wir schreiben uns mal eine Notiz hinters Ohr, dass wir bald mal unseren gute Weltkriegsspiele-Cast machen am Wochenende, wenn wir mal
Sollten
Zeit
wir.
Haben.
Alles machen klar.
Danke, ciao.
Tschüss.